SWR 2 Forum.
Sterile Spiele scheitert Olympia an der Pandemie. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Das Virus hat das größte Sportereignis der Welt kleiner gemacht. Zuerst mussten die Olympischen Spiele ebenso wie die Fußball-Europameisterschaft um ein Jahr verschoben werden. Dann wurden auch noch alle Zuschauer ausgeladen. In Japan kämpfen die Athleten vor leeren Rängen um Ruhm und Medaillen. Krisen hat es in der Geschichte der Spiele immer wieder gegeben, aber eine solche noch nie. Andererseits, Milliarden von Fernsehzuschauern erleben die Spiele eh nur im Wohnzimmer, der in die Pandemie genau genommen gar nichts. Der olympische Geist hat in seiner Geschichte Kriege, Kommerz, Korruption, Doping, Propaganda und das Pathos unzähliger Sonntagsreden überlebt. Ganz sicher überlebte auch Corona. Aber wie? Darüber diskutieren in diesem SWR2-Forum Birgit Fischer. Sie ist Deutschlands erfolgreichste Olympiasportlerin. Gunter Gebauer, Sportsoziologe und Philosoph. Und Jens Weinreich, er ist investigativer Journalist und Experte für Sportpolitik. Herr Weinreich, Sie sind ja nun auch als einziger in der Runde gerade in Tokio. Jetzt wäre die erste logische Frage natürlich die, wie ist denn die Stimmung vor Ort oder vielleicht etwas modifiziert diese Frage, wie viel von den Spielen bekommen Sie da in Ihrem Hotelzimmer überhaupt mit und wie viel von Japan?
Bekomme natürlich kaum etwas mit, also viel weniger als bei allen anderen Spielen, das ist logisch, weil die Bewegungsfreiheit extrem eingeschränkt ist. Und da dann auch die Plätze für Medienvertreter in den Stadien, obwohl die Stadien und Arenen leer sind, eben auch eingeschränkt werden, ist es viel schwieriger, auch in irgendeine Arena zu kommen. Und die Innenstadt, ich könnte in 2 Tagen, glaube ich, läuft meine 14-Tages-Frist ab, könnte ich rein, habe mich aber entschieden, hier etwas draußen zu bleiben, wo mein Hotel ist, relativ menschenleer am Wasser, ist mir für alle Seiten, glaube ich, besser. Ich gehe auch nicht zu Freunden, wo ich übernachten könnte, denn die sind wie viele Japaner noch nicht geimpft. Das ist hier in Japan eigentlich eine Katastrophe. Also ich versuche dann einfach halbwegs verantwortungsbewusst auch den Abstand zu halten.
Also so wie Sie es beschreiben, könnten Sie die Olympischen Spiele eigentlich auch vom Hunsrück aus beobachten?
Zu großen Teilen ja, das ist ziemlich schrecklich eigentlich, war mir einerseits vorher natürlich klar und habe mich auch ganz bewusst trotzdem entschieden, da zu sein, weil ich sage, es gibt bei Olympia auch immer wieder Situationen, die wir so unter so einer Überschrift Skandal nehmen können, ob es die Doping-Sachen sind oder beim letzten Mal im Rio wird dann so ein IOC-Chef im Hotel verhaftet, also so Sachen und da sind dann so Typen wie ich, glaube ich, schon relativ gefragt, weil ich mich halt einigermaßen auskenne und da kann man, und das will ich dann auch eigentlich weiter ausspielen. Also das war so mein Ansatz, obwohl klar ist, du kannst keinen Augenschein nehmen. Das gefällt den Organisatoren auch so ein bisschen, das hat eine Rolle gespielt, dass man sagt, oh, lass mal den Abstand zu den Journalisten, die stören uns so ein bisschen. Und trotzdem habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden.
Frau Fischer, Sie sind mit 8 Goldmedaillen und 4-mal Silber die erfolgreichste olympische Sportlerin in Deutschland, wobei Sie ja anfangs für das östliche und dann für das ganze Deutschland gestartet sind. Sie sind bei mehreren Olympischen Spielen im Kanu angetreten, nicht im Wildwasser, sondern auf der Rennstrecke. Können Sie sich eigentlich vorstellen, wie das wäre, in einem Wettkampf ohne Publikum und das Ganze drumherum anzutreten, so wie jetzt?
Ohne Publikum natürlich, die Kanuten. Vor allen Dingen die Kanu-Rennsportler sind das natürlich von Großveranstaltungen auch gewöhnt, dass da nicht unbedingt viele Leute am Rand sitzen. Aber was das Ganze, das, was Olympia ausmacht, also wirklich das sich treffen, bei anderen zuschauen. Wir gehen ja auch in andere Stadien, wenn wir dort sind und schauen anderen Sportarten zu und so. Und das Olympische Dorf, der Kraftraum, der Fitnessraum ist ja alles ganz anders diesmal. Und das könnte ich mir gerade nicht vorstellen. Also im Grunde genommen hätte Olympia unter diesen Bedingungen jetzt eigentlich auch wirklich dezentral in den eigenen einzelnen Sportarten irgendwo stattfinden können. Ja, also das ist eigentlich leider Gottes mein Fazit nach dem, was ich alles jetzt hier so mitkriege.
Sie haben ja auch mal diese große Ehre gehabt, die deutsche Flagge tragen zu dürfen bei den Spielen in Sydney. Da war das Stadion natürlich proppenvoll. Wie wäre das wohl, wenn es leer gewesen wäre?
Dann hätte ich wahrscheinlich den Weg zu dem Fahneabstellen gar nicht gefunden. Denn da haben mir 2000 die Zuschauer geholfen, weil ich nicht wusste, wohin mit der Fahne. Wären keine Zuschauer jetzt da gewesen, hätte ich meine Fahne wahrscheinlich wieder mit rausnehmen müssen. Also insofern, es ist natürlich schlichtweg für jeden Sportler eine Katastrophe ohne Zuschauer. Weil man macht es ja auch einerseits natürlich für sich selbst, vielleicht sogar in erster Linie, aber andererseits möchte man ja die Menschen auch erfreuen und deren Jubel direkt sehen. Ich meine, Zuschauer sind jetzt auch dabei, Millionen, ja, an den Fernsehschirmen. keine Frage, das sind tolle Bilder, die hier rüberkommen, aber es ist nicht das Feeling, was Olympia am Ende wirklich ausmacht.
Herr Gebauer, ich habe am Anfang den olympischen Geist erwähnt, vielleicht ist es ein bisschen zu pathetisch, weil das Wort ist sehr gefällig, aber ob man den Geist wirklich beschwören kann, wer weiß das. Nehmen wir es nur mal kleiner. Wo bleiben eigentlich die Emotionen bei diesen Spielen jetzt, den Spielen in der Pandemie?
Ich glaube, das sind vor allen Dingen private Emotionen der Wettkämpfer. Die sieht man ja wirklich. Also die Gewinnerin im Wildwasserkanu gestern zeigte ihre Emotionen und es war völlig begreiflich, wie glücklich sie war. Das Gleiche gilt, was weiß ich, für die Skateboarderinnen, die ja fast noch Kinder sind und ähnliches. Für die Dressurreiterin, da sitzt man vom Fernsehapparat und sieht, wie die emotional fast wegschwimmen, mit ihre Pferde umarmen und von ihren Männern umarmt werden. Und es ist irgendetwas, was trotzdem rüberkommt. Also ich würde mal die Kraft des Fernsehens jetzt nicht unterschätzen. Ich würde das unterscheiden zwischen dem, was vor Ort los ist. Und da haben wir jetzt ja die Zeugenaussagen von Frau Fischer und von Herrn Weinreich gehört. Und das ist ja auch vollkommen einleuchtend, dass das alles runtergedimmt ist und irgendwie platter ist und keine Tiefe hat. Und von mir aus fehlt da Geist oder was auch immer, da weht da nichts. Aber vom Fernsehapparat sieht es ein bisschen anders aus. Und ich glaube, dass hier diese Spiele in erster Linie fürs Fernsehen gemacht werden. Das werden Spiele seit langem, aber so stark wie es jetzt ist, haben wir es noch nie gehabt. Sonst ist immer ein großes Publikum dabei und man hat das Gefühl, das Publikum sitzt an unserer Stelle an den Wettkampfstätten und beglaubigt das, was da los ist. Das haben wir jetzt nicht. Jetzt ist da kein Mensch und kein Mensch kann uns sagen, aufgrund seiner Reaktion, seines Jubels und so weiter, dass da irgendetwas Großartiges passiert ist. Das müssen wir uns dann selber mit den Fernsehbildern zurecht machen.
Funktioniert dieses Paradoxon, Herr Weinreich, eine riesige Arena, Tausende, zigtausende von leeren Plätzen und trotzdem bleibt eigentlich alles so, wie es war oder wie es geplant ist?
Es funktioniert natürlich, weil die Bilder alles sind. Herr Gebauer hat es angedeutet, ist ein zentrales Thema. Die Produktion der Bilder übernimmt das IOC, in dem Fall auch seit einigen Jahren in eigener Hand mit eigenen Firmen aus der IOC-Firmengruppe. Es setzt sich jetzt halt vor, das, was man seit Jahrzehnten beobachtet, also wenn man in die Olympiageschichte geht, da, wo es noch nicht kommerzialisiert war, wo noch kein Geld geflossen ist, die Macht der Bilder, das erste Mal ganz groß klar geworden, 36, Riefenstahl, Stichwort, und dann später in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, dann ab 1980 Kommerzialisierung. Es läuft alles auf die Bilder hinaus. Deshalb findet auch letztlich Tokio statt. Das IOC selbst bekommt für die Tokio-Spiele noch rund 3 Milliarden Dollar. Es wird ein bisschen mehr sein und auch noch ein bisschen was von Sponsoren. So, und das ist das, worauf es ankommt. Die 28 olympischen Sportverbände im Programm, die bekommen davon insgesamt 590 Millionen. Und die meisten dieser Verbände können nur mit diesen Tantiemen überleben. Kurzum nochmal, Bilder sind alles, IOC produziert und wenn man da genau hinguckt, was die da machen, ist das hochinteressant und auch technisch auf einem ganz neuen Niveau.
Frau Fischer, als Insiderin, als frühere Athletin, haben Sie ja wahrscheinlich noch einen differenzierteren Blick auf solche Fernsehbilder. Sehen Sie das ähnlich wie Herr Weinreich und Herr Gebauer?
Das ist natürlich klar, dass wir seit Jahren immer mehr über die Medien auch Emotionen wecken, weil einfach die Kameraeinstellungen viel besser sind. Man ist viel dichter dran an den Sportlern. Hat natürlich auch Nachteile, weil oft Sportler kurz nach den Wettkämpfen, ohne dass sie selbst reflektieren konnten, was eigentlich geschehen ist, schon da eine Aussage treffen sollen zu ihrem Rennen oder zu ihrem Lauf. Und das ist natürlich für viele Sportler auch problematisch. Und wir wissen ja heute, was einmal gesagt wurde, geht nie wieder weg aus dieser Welt. Das wird aufgezeichnet und ist nicht mehr zurückholbar. Und das macht die ganze Sache natürlich auch schwieriger. Und wir werden, glaube ich, aber auch in der Zukunft, und das bedauere ich sehr, gar nicht mehr so erfrischende Interviews wie damals von der Franziska von Almsick hören, weil heute viele Sportler auch geschult werden, wie trete ich der Presse gegenüber, was darf ich sagen, was lieber nicht, was fällt mir auf die Füße hinterher. Die Medien haben natürlich auch einen ganz großen, so wie sie jetzt funktionieren, und da spreche ich nicht nur von Fernsehen, sondern auch von Instagram und was alles da so gibt, die Medien haben einen ganz großen Einfluss auf die Sportler, auf die Sportlerpersönlichkeit auch. Und das darf man überhaupt hier nicht vergessen. Ich bin dafür bekannt, dass ich wenig angepasst bin und ich mag auch diese angepassten Interviews nicht. Woran ich mich freue jetzt bei diesen Bildern, sind die Emotionen, die rüberkommen. ja, die Herr Gebauer auch schon angesprochen hat. Das reißt mich hier richtig vom Hocker. Ich habe ein bisschen Zeit, auch Olympia zu schauen. Bin Gott sei Dank auch ein Frühaufsteher, habe das aus erster Hand. Die Emotionen reißen mich mit, die bringen mich sofort wieder in meine eigene olympische Geschichte zurück. Und es ist schön zu sehen, dass Sportler sich auch über einen dritten Platz freuen, das richtig einschätzen, dass eine Finalteilnahme auch was wert ist. Also das freut mich total und ich bin natürlich zerrissen in mir. Ich bin auf der einen Seite natürlich ein Sportler, immer noch heute und kann mit denen total mitfühlen, weil ich es selber auch erlebt habe. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich jetzt Zuschauer und natürlich auch Mensch, der Olympia in diesen Zeiten auch ganz normal als Mensch sieht und einordnet.
Herr Gebauer, wir sind ja nicht doof als Fernsehzuschauer. Wir wissen natürlich, dass das alles eine große Inszenierung ist. Aber was wir in dieser Inszenierung immer suchen, sind die Momente des Authentischen. Die Emotionen, die sich da einfach ihren Weg bahnen. Ob das nun besondere Freude ist oder besondere Enttäuschung. Was wird aus diesen Spielen, wenn Athleten und Akteure sich immer mehr so einer Selbstkontrolle unterwerfen? Weil sie wissen, es sind Fernsehbilder, es wird im Internet bewahrt. Man soll sich keinen Fehler leisten. Was macht das mit so einem Spiel?
Aber so ist es ja nicht. Das ist ja nicht wie der Wahlkampf, wo die Kandidatin der Grünen jetzt aufpassen muss, dass sie einen Lapsus einen weiteren macht oder so etwas. Da heulen die Leute los, da sieht man die Gesichtszüge entgleisen, da sieht man bis dahin extrem beherrschte Dressurreiterin einmal das Pferd umarmen und dann auf ihren Mann springen. Ich habe da ein Foto heute gesehen, das ist fantastisch, wie die Reiterin auf ihren Mann gesprungen ist, regelrecht, als sei das ihr Pferd. Also das berührt einen ungeheuer. Oder denken Sie mal daran, dass Sportler, die so ein bisschen, ja, ich will diesen Ausdruck hier mal verwenden, abgezockt sind, nämlich Max Kruse, dass der nun anfängt, seine eigene Inszenierung zu machen, sagt, gib mal das Mikrofon her, zieht sein Hemd aus oder seine Jacke aus und macht einen Heiratsantrag. Ja. Der instrumentalisiert nun wiederum die Medien. Das ist jetzt so eine neue Dimension. Was nicht stattfindet und was bedauerlich ist, ist der Dialog zwischen den Sportlern und dem Publikum. Das ist, glaube ich, etwas, darauf hat Frau Fischer ja, glaube ich, auch hingewiesen, was eigentlich unverzichtbar ist und was dazugehört. Aber die Emotionen selbst und das, was die Sportler an der Stelle vielleicht spontan sagen und denken und so weiter, das gibt's ja auch. Ich glaube, das elektronische Medium geht an anderer Stelle noch ganz besonders kreativ hinein. Kreativ jetzt in diesem zwielichtigen Sinn, das konnte man bei der Eröffnungsfeier sehr schön sehen. Da werden elektronische Bilder gezeigt, beispielsweise von einem Kabuki-Schauspieler. Der steht auf seiner Bühne in seinem Kabuki-Theater. Und er breitet die Ärmel aus, die werden gehalten von seinen Assistentinnen oder Assistenten, das ist ja alles männlich. Und im selben Moment steht er im Stadion. Das heißt, den Übergang kann man nicht sehen. Der ist sozusagen reingeblendet ins Stadion und dann haben wir den elektronischen Schatten, der mitwirkt im Stadion. Wir können nicht sehen, ist das wahr? Ist das noch Theater? Steht er im Stadion? Ist das irgendwie ein Gespenst, was da reinkommt? Und so, davon war die Eröffnungsfeier voll von solchen Geschichten. Da tanzen dann Leute los und da denkt man, die sind im Tanztheater und dann sind sie aber eigentlich im Olympischen Stadion. Oder es wird Musik gespielt, die eigentlich überhaupt nicht dazu passt. Also wie der Bolero von Ravel zur Entzündung der Flagge, das fand ich, das war fast frech. Die Musik von Ravel ist eigentlich ein Abbild der Industriewelt, so hat Ravel das verstanden und das wird eingespielt, jetzt nicht feierlich, sondern das ist ja so eine Schlagzeugmusik, die ganz unpathetisch ist. Da habe ich gedacht, die Japaner, die sind, was diese Dinge angeht, einfach Weltklasse. Die sind, was Inszenierung angeht, was das Entschlacken von traditionellen Zeremonien angeht, ganz großartig. Das haben sie mit dem Zen-Buddhismus schon gezeigt. Und bringen es fertig, solche Entzündungszeremonie mit dem Bolero von Ravel zu kombinieren, sodass also jetzt nicht überbordende Emotionen da sind, sondern das, was man in Japan eben sehr liebt, beherrschte Emotionen, das Zurückhaltende. Und wenn man Japan nicht kennt, dann denkt man, ach, das ist fade und so weiter. Aber man muss die japanische Ästhetik ein kleines bisschen kennen. Und dann ist das angemessen für diese Spiele. Das ist dann nicht Jubel oder wie in Peking mit 5000 Komparsen, die gleichzeitig eine Bewegung machen oder so etwas, sondern es ist eine einzige Person, die auch noch depressiv ist, wie die Tennisspielerin.
Aber das sind jetzt alles die Eröffnungsfeierlichkeiten. Ja, ja. Aber kommen wir doch mal zum Sport zurück. Ist das auch
kann
im Sport
noch
so?
Mal zweimal
gerne,
was,
Herr Weinreich.
Entschuldigung, das sind zwei technische Sachen. Ich glaube, das ist vielleicht sogar ganz hilfreich. Das eine, was, ich hatte das erwähnt, wie das produziert wird. Also was OBS, was die IOC-Firmen machen, die geben, ich habe das vorhin gerade nochmal gesehen, die stellen die Sportler nach dem Event vor so große Wände und schalten Freunde zu, die Familie, alle möglichen Freunde, und die stehen vor der Wand und sehen da 10 kleine Bildschirme. Ja, also die finden ganz andere Möglichkeiten. Punkt 1, nur als Episode. Punkt 2, und das ist auch so ein Punkt, Virtual Reality, das ist etwas, das wird hier noch nicht richtig ausgespielt, aber das ist sozusagen der Anfang. Da hat im Olympia, das IOC, da wird eine Menge investiert mit all diesen Sponsoren, die haben ja die größten Tech-Sponsoren, die man sich nur denken kann. Intel ist Sponsor, da ist Alibaba dabei, Panasonic. Und in die Richtung läuft das. Da ist Tokio gezwungenermaßen durch die Pandemie, müssen die das ohnehin schneller auf ein anderes Niveau heben. Aber da werden wir in den nächsten Jahren ganz anderes erleben. Da geht der Zuschauer sowieso dann rein und ist quasi an der Bahn dabei. Also ich wollte diese beiden Aspekte mal ganz kurz nur mit einbringen. Entschuldigung.
SWR 2, das Forum zum Thema Sterile Spiele, scheitert Olympia an der Pandemie, mit Jens Weinreich. Er ist zurzeit in Tokio. Er ist Journalist, Günter Gebauer, Sportsoziologe, Philosoph, und Birgit Fischer, Deutschlands erfolgreichste Olympiasportlerin. Sie war im Kanu unterwegs. Eigentlich verbinden sich ja mit Olympischen Spielen auch immer gewisse Botschaften. Tokio 2020, das war mal angeplant als die Spiele des Wiederaufbaus nach der Dreifachkatastrophe von Erdbeben, Tsunami und Atomunfall im Jahr 2011. Davon ist jetzt natürlich nicht mehr viel zu sehen. Die Inszenierung, das haben Sie alle drei bestätigt, ist perfekt. Aber welche Botschaft geht denn nun von diesen Spielen aus?
Keine sehr große bis jetzt. Also die Wiederaufbauparole kann ich nicht entdecken. Das war auch viel zu früh gesagt, denn weder ist Fukushima beherrscht, da gibt es ja immer noch einen aktiven Reaktorblock, der nicht sozusagen beherrscht ist. Die Tohoku-Region, also die am meisten zerstört wurde von dem Tsunami, ist nur zum Teil wieder aufgebaut. Es sind immer noch vermisste Menschen da. Es sind ja insgesamt 18.000 Menschen getötet worden durch die Welle. Die kleinen Küstenstädte, ich habe die besucht, nicht vorher, und ich habe sie besucht nachher, weil meine Freunde da gewohnt haben. Die sind im Grunde genommen immer noch nicht vollkommen wieder aufgebaut. Und die Parole des Wiederaufbaus oder Licht am Ende des Tunnels und all so etwas, das ist alles verfrüht. Das kann Tokio überhaupt nicht leisten, und es gibt auch keine Anstrengung, das zu zeigen.
Ja, für mich ist Japan, die Verlierer, ganz eindeutig. Also die tun mir auch fast ein bisschen leid. Die Bevölkerung hat es am Ende nicht mehr gewollt. Das Nationale Olympische Komitee wird kaum einen großen Mehrwert aus diesen Spielen ziehen. Es ist einfach alles schwierig. Am Ende sollte eigentlich die Stadt, die Olympische Spiele austrägt, mit einem großen Lächeln, mit viel Stolz und mit auch einem Mehrwert rausgehen aus diesen Spielen. Und da sehe ich hier also überhaupt gar keine Chance für die Bevölkerung. Ich denke einfach, das sind am Ende und auch schon jetzt am Anfang eigentlich die Verlierer.
Stimmt schon, würde ich auch sagen. Die Spiele, im Grunde haben die Spiele kein Gesicht, und das ist kein Widerspruch zu dem, was wir vorher über die Inszenierung und Macht der Bilder sagen. Diese ganze Tokio-Geschichte begann, auch das kurz schon skizziert, mit einer großen Lüge von Shinzo Abe auf der IOC-Session, als er nämlich gesagt hat, 2013, als die Spiele vergeben wurde, man hätte Fukushima im Griff. Und dann kam die Pandemie noch dazu, ja, und man hat versucht, sich durchzuhangeln, hat aus meiner Sicht auch noch einen entscheidenden Fehler gemacht. Man hätte es, das war im März 2020, als verlegt wurde, schon klar, dass es im Sommer 2021 die Welt noch nicht in genügendem Maße geimpft sein würde. Man hätte es auf 2022 verlegen müssen, und man hätte dann weniger Probleme gehabt.
Frau Fischer, was haben eigentlich Athleten von Olympia? Außer, dass sie dabei sind und diese Aufmerksamkeit genießen. Sie sind in gewisser Weise, so scheint es mir zu sein, auch ein bisschen das Rohmaterial für eine Inszenierung, deren Regie von anderen durchgeführt wird.
Ja, leider Gottes haben die Athleten im Laufe der Spiele, auch so, seitdem ich dabei bin, 1980, war ich ja das erste Mal in Moskau dabei, und da waren das zum Beispiel noch die Spiele, wo keine Werbung stattfinden. Die Amateurspiele sollten das sein. Also es sollten Spiele der Amateure sein. Und kurz vorher hat man dann Sportler, die eigentlich schon lange professionell unterwegs waren, ihr Geld mit dem Sport verdient haben, hat man dann kurz vor Moskau wieder zu Amateuren gemacht, durften keine Einnahmen haben. Und so weiter. In dem Olympischen Dorf in Moskau waren noch Frauen und Männer getrennt untergebracht. Also es hat sich natürlich schon viel geändert, aber leider eben auch nicht alles zum Guten. Das Gute ist, dass Frauen und Männer immer mehr gleichberechtigt unterwegs sind, was die Anzahl der Wettkämpfe und Vergabe der Medaillen anbetrifft. Aber das Negative ist natürlich, dass die Sportler weiter mehr und mehr an Wichtigkeit verlieren. Sie sind natürlich am Ende die, die wir jetzt im Fernsehen sehen, die sich dann in den Armen liegen. Aber sie profitieren von Olympia meistens nur noch emotional, aber dann natürlich auch mit der Medaille um den Hals. Und das ist, glaube ich, für viele auch Sportarten, die ich sie betrieben habe, die eben nicht im Rampenlicht stehen zwischen den Spielen, die meistens erst bei den Olympischen Spielen aus den Löchern vorkommen und dann für die wichtigen Olympiamedaillen sollen. Die haben davon natürlich wirklich nur diesen Augenblick und die Medaille. Deswegen denke ich, ist das für die Sportler jetzt wahrscheinlich am Ende nicht mal wichtig gewesen, nach Tokio zu fliegen, um dort ihre Wettkämpfe zu bestreiten, weil es war klar, es wird ringsherum nichts stattfinden. Man darf nicht in die Stadt, man darf sich nicht treffen, man darf nicht feiern. Und das ist für mich als Sportler, das macht es aus. Das sind Olympische Spiele, das Olympische Dorf, das Treffen, das Feiern, das Jubeln, das Gemeinsame, die Zuschauer, das alles, was das ringsherum trägt, das ist alles gar nicht mehr da. Deswegen hätte ich jetzt fast sogar diese Olympischen Spiele, nicht wie der Herr Weinreich sagt, auch noch mal ein Jahr verschoben. Das wäre für die Tokioter der Todesstoß gewesen, sondern dann vielleicht dezentral gelegt. Ich hätte gesagt, okay, wir vergeben die Olympiamedaillen in Duisburg an der Regattastrecke in Deutschland. Dort treffen sich die Sportler, die Kanusportler der Welt. Das wäre wahrscheinlich genauso gut gegangen. Ja. Klar, jetzt hat man hier die Medien und da ist man wahrscheinlich dann wieder bei den Kosten alle in Tokio versammelt. Und wenn man das dezentral gestaltet hätte, wären vielleicht die Bilder nicht so gut geworden. Ich weiß es nicht, aber ich hätte jetzt ein Problem damit gehabt. Die Bedingungen sind nicht anders als 2020, jetzt in 2021. Es gibt ein paar mehr Geimpfte, aber die Pandemie ist noch da und die ist lange nicht im Griff. Also gab es jetzt gar keinen Grund, die Olympischen Spiele zu sagen, jetzt geht alles, wir können es machen. Ja, also die Voraussetzungen waren für mich eigentlich so fast die gleichen wie 2020. Und was hat der Sportler davon? Er hat die olympische Medaille und das ist schon nach wie vor für einen Sportler aus meinen Disziplinen, aus meiner Sportart zum Beispiel, ist das schon das Größte, weil man das wirklich nur alle 4 Jahre bekommen kann.
Es gibt einen Aspekt, den ich aus der Sportlersicht auch mal einfügen möchte. Der kommt mir in der ganzen Zeit eigentlich in den Medien auch zu kurz. Der Begriff Chancengleichheit ist ohnehin ein schwieriger Begriff, weil Chancengleichheit ist im Grunde fast nie gewahrt. Aber was wir hier haben, nach 1,5 Jahren Pandemie, das ist eine reine Lotterie. Also manche, sie wissen das, haben das alle gehört und kennen die Beispiele. Manche sagen, sie konnten Monate nicht trainieren, manche konnten durchtrainieren. Dopingkontrollen sind teilweise ausgefallen über Wochen, Monate. Dann hört man jetzt so absurde Sachen von Sportlern, die sagen, huch, ich war da 1 oder 2 Mal positiv und die verbessern jetzt ihre Leistung ganz gigantisch. Also kurzum, man kommt da rein, dann hat man vielleicht einen Kontakt noch, ist nicht positiv, wird rausgenommen, kann nicht mehr trainieren. Im letzten Moment. Das ist eine Lotterie und es gibt eine Verantwortung der Organisatoren, hier besonders eine Verantwortung des Besitzers der Spiele, das ist das IOC. Die müssen sicherstellen eine, was man nennen könnte, Integrität des Wettbewerbs und das ist nicht gegeben und das ist für mich eigentlich das größte Problem von allen.
Aber Herr Weinreich, der sportliche Wettkampf bleibt immer eine Lotterie, wenn er nur alle 4 Jahre und in diesem Fall 5 Jahre stattfindet. Irgendjemand ist erkältet, jemand konnte nicht trainieren, irgendjemand hat einen Trauerfall in der Familie, ist nicht gut drauf und ähnliche Dinge. Da gibt's immer Momente, wo teilweise die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt ist. Das können wir nicht abstellen. Zum Beispiel da, wo jetzt einige Favoriten beim Schwimmen etwas schwächer geworden sind, sind junge Schwimmerinnen im Alter von 17 Jahren stärker geworden und haben sie knapp geschlagen. Das ist aber auch etwas, das zum sportlichen Interesse beiträgt. Das ist die körperliche Lotterie. Der eine baut auf, der andere baut ab. Der eine wird älter, der andere kommt aus dem Jugendalter und kriegt die große Reife im Schwimmen und im Laufen. Das werden wir in der Leichtathletik noch deutlicher sehen als beim Schwimmen jetzt, schätze ich. So dass wir das nicht abbauen können. Ich glaube, das IOC hat einfach in der Panik, die im letzten Jahr entstanden ist, als Bach es nicht fertig brachte, die Spiele rechtzeitig zu bremsen und abzusagen. Das hätte er im Frühjahr oder vielleicht schon im Winter machen müssen.
Er wollte wirklich nicht.
Er wollte nicht, das hat er auch nicht geschafft. Er muss es ja auch verteidigen gegenüber den japanischen Autoritäten und gegenüber seinen Athletenvertretern und so weiter. Und im Grunde genommen ist das Ganze initiiert worden von Max Hartung. Das ist ja auch interessant, dass der deutsche Athletensprecher, der irgendwann gesagt hat, ich bin qualifiziert und ich erkläre hiermit, ich fahre da nicht hin. Ja, zwei Tage später hat Bach dann eingelenkt, hat gesagt, na, das wird ja wahrscheinlich sowieso nichts. Naja, dann müssen wir es verschieben.
So war es nun wirklich nicht. Aber Herr Gebauer, gucken Sie, ich weiß doch, dass es immer eine Lotterie ist. Aber wir haben hier, ich nehme das Thema Doping nochmal. Ich will das gar nicht vor mir hertragen. Aber weil, gerade was Sie da sagen mit diesen 17-Jährigen, die jetzt kommen, ja, und Sie sagen, was wir in der Leichtathletik sehen, und da müssen wir dann schon wirklich genau hingucken. Und da sehen wir genau das, wie es nicht sein sollte. All die Probleme, die wir haben, die haben sich hier nochmal potenziert. Wir haben ja in der Leichtathletik gerade eine Phase beispielsweise, wo Weltrekorde ausgelöscht werden aus einer Hochdopingphase, ja, aus der Wachstumshormonphase und. Da werden die teilweise Weltrekorde ausgelöscht aus Ende der 80er Jahre, aus der Hochdopinghormonphase. Also das ist, was da abläuft, das ist ein großer Witz, ja.
Darf ich noch mal
forciert, was potenziert. Forciert und potenziert durch diese Situation der Pandemie?
Frau Fischer.
Ja, Doping ist die eine Geschichte, die wir immer noch nicht im Griff haben, leider. Trotzdem bin ich zum Beispiel der Meinung, weil ich es auch aus eigenem Erleben kenne, dass sehr viele Sportler ohne Doping auskommen. Ich würde sogar meine Hand dafür ins Feuer legen, die meisten. Die zweite Frage ist natürlich, Fair Play wird es im Sport nie geben, weil schon mal die Vorbereitung in den Ländern, in den Entwicklungsländern, auf den kleinen Inseln, nie die gleichen Möglichkeiten haben wie wir zum Beispiel in Deutschland oder die hochentwickelten Länder. Da sind Sportler wirklich mit in den primitivsten Anlagen und mit dem primitivsten Material unterwegs und werden über die, Gott sei Dank auch, über diese Qualifikationen kommen die eben Gott sei Dank auch nach Olympia und können das auch einmal miterleben. Aber Fair Play wird es im Sport nie geben. Das werden wir nicht hinkriegen. Da müssten wir allen Sportlern zu Hause schon die gleichen Bedingungen schaffen, unter denen sie Sport treiben dürfen. Und das werden wir nicht hinkriegen. Und die zweite Sache ist natürlich, und das schließt jetzt an das wieder an mit dem Fair Play, wenn wir jetzt anfangen, ist vielleicht jetzt ein bisschen ein anderer Passus wieder, wenn wir jetzt anfangen, neue Sportarten zu integrieren in die Olympischen Spiele, sollten wir tunlichst aufpassen, dass die in so vielen Ländern wie möglich realisierbar sind, die Trainingsbedingungen dort realisierbar sind, dass es Sportarten sind, die mit guten, einfachen, machbaren Mitteln in vielen Ländern dieser Erde auch betrieben werden können, weil sonst machen wir schon wieder einen Riegel vor Fair Play.
Ich würde gerne eingehen auf das, was Herr Weinreich gesagt hat. Das ist ja jetzt eine Projektion, die gewissen Realismus für sich hat, ganz klar. Zwischen uns stehen jetzt nicht vollkommen unterschiedliche Meinungen. Also, denn bin ich der Meinung, dass Bach dafür gesorgt hat oder dafür sorgen könnte, dass wir faire Wettkämpfe haben, dass wir gleiche Chancen haben durch die Verschiebung, sondern die Verschiebung ist nur mal passiert. Bach hat nicht rechtzeitig reagiert, das hätte er schon lange vorher machen müssen, da wäre das sinnvoll gewesen, die Spiele abzusagen. Von irgendeinem Zeitpunkt an, wenn sie nicht abgesagt sind, läuft die Uhr, das lässt sich nicht mehr aufhalten. Das ist genau wie jetzt, kein Mensch kommt jetzt auf die Idee, Olympische Spiele noch absagen zu können oder so etwas oder sie aufzulösen. Die Bedingungen sind so, dass es große Geldgeber gibt, Herr Weinreich, Sie haben selber darauf hingewiesen, die im Hintergrund stehen, die erwarten, dass die Spiele stattfinden. Bach ist in seinen Entscheidungen da auch nicht mehr frei. Der lässt sich natürlich sehr gerne auf seine Sponsoren ein und versucht sehr weich und so super diplomatisch auf alles einzugehen. Es stört ihn sicher auch nicht, es stört auch das IOC nicht, dass vielleicht leichtathletisch Dopingleistungen explodieren werden, sondern das würde dann wahrscheinlich erst richtig so eine Art Feuerwerk geben, auf das man jetzt die ganze Zeit wartet bei den Olympischen Spielen, dass dann richtig was abgeht. Das ist ja noch nicht der Fall, aber darauf wartet man. Und wenn das der Fall ist, dann werden die Spiele für die Geldgeber, für die Organisatoren, für das IOC dann doch noch ein Erfolg.
Aber jetzt muss ich doch nochmal nachfragen, Herr Weinreich, vielleicht können Sie darauf antworten. Es haben sich ja etliche Sponsoren auch zurückgezogen. Das heißt, die geben zwar noch Geld, aber die wollen mit ihrem Namen nicht mehr mit Olympia in Verbindung gebracht werden.
Es ist noch ein bisschen, muss man noch ein bisschen feiner auseinanderhalten. Natürlich bleibt, indem es geht um Toyota beispielsweise, natürlich bleibt Toyota IOC-Sponsor, ist Top-Sponsor auch, ich glaube, bis 28. Toyota taucht auch im Rahmen dieser Spiele auf. Was die nicht mehr machen, ist, wenn ich mich recht erinnere, die zusätzliche Fernsehwerbung in Japan zu schalten. Also Toyota erfüllt auch weiter seine im Rahmen der Top-Sponsorschaft seine Verpflichtungen gegenüber dem IOC und gegenüber einigen nationalen olympischen Komitees, mit denen man das zusammen zu tun hat. Also in großer Front bricht da gar nichts weg. Die Zahlen, die haben auch schon gezahlt. Die zahlen eine gleiche Summe über alle 4 Jahre verteilt. Der Unterschied bei den Fernsehrechten ist es ein bisschen anders. Da kommt das ganze Geld nur mit den Spielen. Also nur wenn man die Spiele, wenn man die Bilder, um das wieder aufzunehmen, abgeliefert hat, dann kommt auch das Geld. Hier war es, ich möchte nur einen Punkt nochmal, das IOC hat das in der Hand gehabt. Da ist keine Frage hier, ob Sponsoren gedrängt haben oder Fernsehen gedrängt haben. Das IOC hat es in der Hand gehabt, hätte es machen können. Das ist ein Joint Venture mit den Japanern. Die Japaner wollten nicht das sprichwörtliche Gesicht verlieren. Die konservative Regierung, das war ganz wichtig für die Japaner. Und so hat man eine Weile rumgeeiert im vergangenen Jahr und hat sich dann auf diese komische Verlegung geeinigt und musste immer mehr Zugeständnisse machen, ist getrieben worden letztlich von der Pandemie.
Frau Fischer, wenn Sie sich mal anschauen, wie wahnsinnig viel Geld mittlerweile in Olympische Spiele investiert werden. Ich glaube, dieses hier sind die teuersten überhaupt. Ich habe eine Zahl gesehen, 23 Milliarden wurde da genannt. Sehr wenig davon kommt bei den Athleten an. Nun müsste man ja eigentlich sagen, Medaillen sind die Währung der Spiele und der erfolgreichste Athlet müsste am Ende auch der reichste sein. Sind Sie denn mit olympischem Sport reich geworden?
Wenn mit Reichtum Geld gemeint ist, würde ich mal sagen, natürlich nicht. Das stand für mich aber nie im Mittelpunkt meines Sporttreibens. Ich wollte diesen Sport machen. Ich mache gerne Wettkämpfe. Ich messe mich gerne. Das ist so irgendwie seit frühester Kindheit in meinen Genen. Wenn ich keine Medaille gekriegt hätte, wäre ich auch wieder hingefahren zu den Spielen und hätte mich mit den anderen dort gemessen, aber eben auch wie jedes Jahr zu den Weltmeisterschaften. Ich habe einfach Spaß am Wettkampf. Das bestätigt mich dann in mir selbst auch. Das kann ich noch, das ist gut, das bringt mich weiter. Ich gehe da auch gestärkt heraus oder eben mit einer Niederlage dann nicht gestärkt. Aber was mir fehlt natürlich bei allem, ist so ein bisschen die Einfachheit, die flöten gegangen ist und die Klarheit, die Einfachheit. Ich will jetzt auch vielleicht sagen, die Leichtigkeit der Spiele ist ein bisschen auch jetzt auf der Strecke geblieben durch dieses Konstrukt, was sich um die Spiele herum nach und nach gebildet hat. Und als Sportler möchte man eins. Man möchte faire Wettkämpfe vor Ort, das heißt also eine gute Arena für seinen Sport. Und man möchte das Treffen im Olympischen Dorf. Und wenn man alle Sportler fragt, das Olympische Dorf ist so ein Dreh- und Angelpunkt. Dafür macht man auch Olympia. Das sich Treffen dort vor Ort. Und wenn ich mich an meine Spiele 92 erinnere, und da habe ich dann im Olympischen Dorf in Barcelona Boris Becker getroffen. Den habe ich nirgends anders gesehen in Deutschland, aber dort. Ich war so ehrfürchtig, ich habe den gar nicht angesprochen. Ja, er ist mir begegnet. Ganz alleine lief er da auf der Mole rum und ich auch. Man begegnet wirklich Sportlern, die man auch aus anderen Disziplinen kennt und auch zu denen man aufschaut, die man vielleicht sogar als Vorbilder nimmt. Das möge jedem dahingestellt sein. Aber das ist ein Treffen auch mit den anderen Sportlern, nicht nur anderer Nationen, sondern auch anderer Sportarten und Disziplinen. Und das ist natürlich schon insofern ein bisschen, hat sich das eingeschränkt. In all den Jahren zogen immer mehr Sportler aus dem Olympischen Dorf und brachten sich in Hotels unter oder eben besser gestellt irgendwo, wo sie es besser hatten. Die großen Cracks haben ja am Ende wirklich gar nicht mehr im Olympischen Dorf gewohnt. Das ist auch etwas, was mich dann auch ein bisschen betrübt. Da ist der olympische Gedanke, wird da ein bisschen verwässert. Also auch das olympische Erleben wird ein bisschen verwässert.
So, jetzt habe ich
weiß nicht, ob man da einen Riegel reinschieben kann oder ob man das verbessern kann. Ich weiß es nicht. Ich würde es mir sehr wünschen.
Jetzt habe ich nämlich gerade den Eindruck, dass in dieser Sendung gerade eben der olympische Geist doch ein klein wenig durchs Studio gehuscht ist. Yeah. Ich meine, seinen genau. Atemzug gespürt zu haben, aber er war sehr, sehr zart. Es gibt immer mehr Menschen, die glauben nicht mehr an diesen olympischen Geist. Die glauben so sehr an ihn wie an den Weihnachtsmann und den Osterhasen. Die Hamburger beispielsweise haben sich ganz klar gegen die Olympischen Spiele entschieden. München, Garmisch-Partenkirchen, auch die wollten die Spiele nicht haben. Wie erklären Sie sich, dass der olympische Gedanke, der ja eigentlich sehr positiv und ja völkerverbindend sein kann, so wie Frau Fischer das eben erzählt hat, auch in so kleinen persönlichen Begegnungen, dass dem misstraut wird, dass man glaubt, der sei wirklich tot?
Also ich würde da unterscheiden einmal zwischen dem Gedanken und wie er gelebt worden ist und vielleicht hier und da und vielleicht sogar in diesem Jahr noch gelebt wird. Olympisches Dorf, das Treffen von ganz vielen Athleten, Athletinnen aus der ganzen Welt, so viele Sportarten innerhalb von 3 Wochen oder 2,5 Wochen zusammen. Diese unglaubliche Reichtum an Sport, an Menschen, an verschiedenen Nationen, die da sind, das ist immer wieder eine fantastische Angelegenheit. Ich finde das eigentlich die größte Botschaft der Olympischen Spiele bis heute, denn das ist ja immer noch eine Tatsache, ob die nun Tür an Tür schlafen oder nicht. Sie sind bei den Wettkämpfen und sie sind auf dem olympischen Gelände zu finden. Und das ist eine ganz großartige Sache. Die Hamburger haben sich dagegen entschieden, nicht weil sie, glaube ich jedenfalls, soweit ich die Hamburger damals mitbekommen habe, ich war oft in Hamburg, das war keine Entscheidung gegen Olympia, gegen den olympischen Geist und ähnliche Dinge, sondern das war eine Entscheidung gegen die Art und Weise, wie einmal die Bewerbung gerechnet wurde. Da wären nämlich 10 Milliarden Minus für die Hansestadt übrig geblieben, die von der Bundesregierung nicht garantiert wurden. Das ist natürlich im Grunde genommen fast eine Gemeinheit von Berlin gegenüber Hamburg. Und das Zweite ist, es richtet sich ganz eindeutig gegen das IOC. Das IOC ist in Deutschland, obwohl es einen deutschen oder vielleicht gerade, weil es einen deutschen Präsidenten hat, extrem unbeliebt und wird überhaupt nicht geschätzt.
Es ist ja nachweisbar, es gibt belastbare Untersuchungen, dass das Vertrauen der Bevölkerung in, und da reden wir vor allen Dingen in Sportfunktionäre und Sportverbände, gegen Null tendiert. Also die letzte große, die es gab, war einmal Sporthochschule Köln. Da konnte man auch mit den 4 Jahre zurückverfolgen. Das letzte wurde da 2016 gemacht, die Vertrauensraten, um mal so einen Begriff zu benutzen, in kein großer Unterschied zwischen deutschen Funktionären und ausländischen Funktionären. IOC, DFB, DOSB, ungefähr das gleiche Level. Es gibt eine unveröffentlichte Studie, die hat der DOSB, der Deutsche Olympische Sportbund, Ende 2019 gemacht. Ich habe die eingesehen auf Grundlage Informationsfreiheitsgesetz beim Bundesinnenministerium. Und das ist auch eine absolute Katastrophe. Die haben die gemacht in den potenziellen Olympiabewerberregionen NRW und Berlin Ende 2019. Da sollte nach Noten bewertet werden, also die deutschen Sportverbände, DOSB, internationale IOC, FIFA und so weiter. Und da haben auch die deutschen Verbände Minusnoten bekommen. Das hat Gründe über viele Jahre. Da hat natürlich aufklärender Journalismus spielt eine Rolle. Da spielen Dopingskandale, Korruptionsskandale eine Rolle. Und um diese Art Vertrauen, großes Wort, zurückzugewinnen, das dauert Jahrzehnte, wenn es überhaupt jemals möglich ist.
Ja, wir sehen ja im Augenblick auch, dass sich große Verbände zerlegen. Der Deutsche Fußballbund hat quasi keinen Vorstand
Korrekt.
Mehr. Der DOSB hat mit Herrn Hörmann einen Präsidenten auf Abruf und wir wissen nicht, was da hinterher kommt. Im Schwimmverband ist der technische Direktor kurz vor Olympia abserviert worden und so weiter. Wohin wir gucken, wir haben Probleme im deutschen Sport. Das reflektiert natürlich dann auch die Einstellung der Deutschen zum olympischen Sport.
Das ist ein Verbandssportproblem und ich habe gestern gerade abends gesessen, darf ich eigentlich gar nicht sagen, weil er noch in Quarantäne war, ich auch, also sage ich nicht den Namen, im Freien gesessen und hier bei mir hier draußen stundenlang. Das war auch ein Thema, weil die Verbände, die Verbandschefs, und das ist ein Verband, der sehr gut geführt wird, einer der wenigen deutschen Spitzenverbände, der sehr gut geführt wird, die kriegen zusätzlich das Problem natürlich, dass sie ein Nachwuchsproblem haben. Es ist ohnehin, das wissen wir, alles nicht mehr so wie bei Birgit Fischer von vor 30 Jahren. Da hat ja Olympia auch noch aus bestimmten anderen Gründen eine andere Anziehungskraft gehabt. So, jetzt ist aber eindeutig, haben wir diesen Zwiespalt ab, dieses schlechte Image der Verbände, des Hochleistungssports, ja. Die Kinder gehen woanders hin oder machen es immer weniger. Und dann haben wir noch das zweite Riesenproblem, und das wissen die Verbände sehr genau, das Riesenproblem, dass wir eigentlich eine Säule parallel zum Verbandssport haben. Also, wie wir als Privatpersonen Sport treiben, ich persönlich fahre Rad ohne jeden Verein, ohne alles. Und da entwickelt sich was. Und das ist ein gigantisches Problem, da driftet gigantisch was auseinander und das hat Auswirkungen auf den Hochleistungssport.
Wir sind jetzt wirklich gerade bei meinem Lieblingsthema gelandet, nämlich Vereine. Und ich bin ja jemand, der ganz dicht dran ist an den Vereinen und immer wieder leider feststellen muss, dass die Vereine immer weniger Mitspracherecht, Kompetenz, Mitglieder und vor allen Dingen eben auch Trainer haben. Es ist einfach ein Niedergang unserer Vereine in Deutschland. Da spreche ich mal jetzt nur von Deutschland und kann natürlich auch erstmal nur von Kanu sprechen. Der Verband lebt von den Vereinen. Also bitteschön, müssen sich die Verbände, die Dachverbände auch um ihre Vereine kümmern. Und das ist absolut flöten gegangen in den letzten Jahren. Und die Vereine, wir wissen, das ist traditionell etwas Familiäres. Nicht nur, weil da meistens auch die Eltern, Großeltern und dann eben Kinder, Enkel dort vereint sind, sondern auch, weil das wirklich die Keimzelle unseres Sports ist, unserer Sportler. Wenn wir die Vereine immer mehr tot machen oder immer mehr niedrig halten, wird das Verständnis in der Bevölkerung auch immer kleiner, weil die Vereine, die sind dicht dran an den Menschen. Da kann man Politik machen eigentlich. Und da sind die Sportler groß geworden, da sind sie entdeckt worden, da sind sie zu Hause. Und das ist so wichtig. Und wir machen die sowas von kaputt. Es gibt keine Mittel oder nur schwer zu bekommen mit vielen Hürden. Wenn man sie dann hat, hat man keine Trainer, keine Übungsleiter, die das noch machen möchten oder können aus zeitlichen Gründen. Der Verein ist sowas Tolles, den kleinen olympischen Gedanken zu leben, nämlich Integration, Völkerverständigung. Ich denke nur an die Integration der Flüchtlinge oder eben auch der, die bei uns aufgenommen werden. Das hat so einen wichtigen Stellenwert, der Verein an sich, wenn wir das endlich mal wieder erkennen würden. Das lege mir sehr am Herzen.
Da sollte eigentlich von den Olympischen Spielen ein Signal ausgeben, ein Impuls, und tut es doch nicht. Jetzt haben wir auch über das IOC gesprochen, über die verkrustete, teilweise korrupte und absolut intransparente Funktionärskultur, die dort in den Verbänden herrscht. Und nächstes Jahr finden dann die Olympischen Winterspiele in Peking statt, dem Land, in dem die Uiguren unterdrückt werden. Die US-Regierung spricht von einem Genozid, in dem in Shanghai die Demokratie abgeschafft wird und in dem sowieso alle Menschen überwacht werden. Was geht dann für ein Signal von Olympia aus? Herr Gebauer.
Das wird eine schwere Bewährungsprobe für das IOC, und es ist nicht gesagt, dass es das bestehen wird, weil in China also etwas stattfindet wie kultureller Genozid. Und das ist etwas, worüber westliche Länder übereinstimmen, und es ist eigentlich nicht möglich, dass Olympische Spiele in China stattfinden können.
Herr Weinreich, Sie kündigen Ihr nächstes Buch auf Ihrer Internetseite an mit zwei Titeln, Corona Games oder Corruption Games. Für was entscheiden Sie sich mit Blick auf Tokio?
Ach, das sind zwei Bücher. Und das nächste werde ich auch zu den Olympischen Spielen machen. Kein schöner Titel, Human Rights Games. Das ist die absolute Katastrophe, die uns da in den nächsten halben Jahr und in China blüht. Das ist der Tiefpunkt jeglicher Sportgeschichte.
Frau Fischer, eigentlich sollen sich Athleten nicht politisch äußern. Mittlerweile dürfen sie es ein ganz klein wenig. Aber mit Blick auf China, einen solchen Veranstaltungsort, was denken Sie?
Ich konnte mich schon immer frei äußern. Ich muss bloß mit den Konsequenzen leben. Und das müssen die Sportler heute auch. Insofern werden sie, wenn sie ihren Sport noch aktiv betreiben wollen, werden sie sich natürlich politisch zurückhalten. Trotzdem gibt es Gott sei Dank auch immer wieder noch heute aktive Sportler, die sich trauen, auch zu sagen, was sie denken. Das ist so ein bisschen so was Philosophisches. Ich habe da wirklich immer zwei, fast drei Herzen in meiner Brust. Im Moment sehe ich die Spiele als das, wie sie Pierre de Coubertin mal in die Neuzeit gerufen hat, echt gefährdet. Die wird verwässert, die geht langsam den Bach runter, und wir können nicht an etwas festhalten. Also es sind eben diese zwei Dinge. Können wir an etwas festhalten, was vielleicht nicht mehr machbar ist? Oder ich will nicht das Wort zeitgemäß benutzen, weil Olympische Spiele hat was auch mit Tradition zu tun. Und wenn man sieht, wie lange diese Tradition schon lebt, ist das wirklich echt der Hammer, weil die ist ja wirklich schon über Jahre immer wieder hochgehalten worden. Aber müssen wir an Dingen festhalten, die einfach immer schwerer werden? Und da bin ich wieder bei meinem Credo, das Leben, und nicht nur das Leben, sondern vieles soll auch eine Einfachheit behalten und eine Leichtigkeit. Wir leben nur einmal auf dieser Welt und wir müssen das Beste draus machen. Aber im Moment scheint mir es nicht so, dass überall das Beste draus gemacht wird, und schon gar nicht bei den Olympischen Spielen.
Birgit Fischer, Deutschlands erfolgreichste Olympiasportlerin, Günter Gebauer, Sportsoziologe und Philosoph, und der Journalist Jens Weinreich, zurzeit in Tokio, aber in seinem Hotelzimmer. Er beobachtet dort die Olympischen Spiele. Das war das SWR2-Forum zum Thema Sterile Spiele, scheitert Olympia an der Pandemie? Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm, und Ihnen dreien herzlichen Dank für diese Diskussion.